Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
die Journalistin Brigitte Ferle ist bei uns. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Ferle, wir haben es gerade gehört. Rechtsextremismus und rechte Gewalt, das sind bisher die beiden großen Themen des Tages. Der Verfassungsschutzbericht ist das eine, aber auch natürlich auch im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ein mutmaßlicher Verkäufer der Waffe und der Vermittler des Geschäftes mutmaßlich sind festgenommen worden. Haben wir jetzt mehr Anzeichen darauf, dass es da ein Netzwerk gegeben hat?
Also ich glaube sowieso, dass es da immer Netzwerke gibt. Dieser einsame Wolf, von dem immer gesprochen wird, der ist ja nicht wirklich einsam. Es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, da gibt es einen Verein oder eine Gruppierung, die gibt sich eine Satzung und trifft sich im Vereinsheim so und so und so. Oder ob man auch ein Netzwerk dann sieht, wenn Leute sich im Netz untereinander absprechen, kommunizieren, ihre Ideen austauschen, ihre kruden Taten möglicherweise sogar planen oder sich da Anregungen holen. Das würde ich auch als ein Netzwerk bezeichnen, selbst wenn es da keine Organisation, keinen Anführer, keine Befehlsstruktur oder dergleichen gibt.
Frau Ferle, es gibt heute verschiedene Events, ist das falsche Wort, sagen wir mal, verschiedene Gelegenheiten gegen Gewalt, gegen Rechts sich zu offenbaren,
sich zu äußern.
Dankeschön, Frau Ferle. Es gibt auf der einen Seite eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Es gibt heute Abend in Kassel eine Demonstration, dort, wo Walter Lübcke ermordet worden ist. 10.000 Menschen sollen da kommen. Und es gibt den Bundesaußenminister, der plant heute den Donnerstag der Demokratie. Da geht es ihm darum, Heiko Maas, die Alltagshelden Deutschlands zu ehren und denen zu danken. Er begründet das folgendermaßen.
Wenn man sich das anschaut, das, was es an Hass und Hetze im Internet gibt, und vor allen Dingen gegenüber ganz einfachen Kommunalpolitikern, Ehrenamtlichen, auch in Organisationen, ja auch in Sportvereinen, in Kulturvereinen, die sich um etwas kümmern, die sich vielleicht auch mal um Flüchtlinge gekümmert haben. Und ich finde, das geht nicht und das kann man nicht einfach akzeptieren.
Das ist der Donnerstag der Demokratie, der Hashtag Donnerstag der Demokratie, das soll nur im Netz stattfinden. Was ist Ihr Eindruck? Gute Idee?
Also alles, grundsätzlich gesagt, alles, was hilft, ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, wie groß die Gefahrenlage inzwischen ist, finde ich richtig. Die Aktion des Bundesaußenministers ist natürlich so ein bisschen, würde ich sagen, weil es ist sehr angelehnt an dieses Fridays for Future, an diesen Hashtag und an diese Aktion der jungen Leute, die sich jetzt für das Klima organisieren oder engagieren. Also insofern ist es so ein bisschen anbiedernd, finde ich. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich begrüße alles, was darauf hindeutet, dass die Politik das verstanden hat. Weil wir haben dieses Thema Rechtsradikalismus ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und dieser rechtsterroristische Mord jetzt an dem Walter Lübcke ist ja nicht die erste Gewalttat in diese Richtung.
Also bei weitem nicht, ja.
Der Verfassungsschutzbericht sagt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es im vergangenen Jahr 2018 6 versuchte Mordtaten gab. Also die Gefahr ist wirklich riesengroß und okay, dann sehe ich darüber hinweg, dass es auch so ein bisschen ja, wohlfeil ist.
Es ist natürlich so eine schöne.
Es ist eine schöne PR-Aktion auch und ja.
Was mich daran interessiert hat, vor allem ist, dass er explizit sagt, die AfD soll nicht mitmachen. Und das finde ich schwierig, weil natürlich ist die AfD eine Partei, die in vielerlei Hinsicht, das glaube auch ich schon, auch das Klima dafür mitgeschaffen hat. Aber die AfD komplett auszuschließen, das bringt ja auch nichts im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion, oder?
Es geht ja auch gar nicht. Also wenn die AfD da mitmacht, was will denn Heiko Maas dagegen machen? Im Netz kann sich ja jeder bewegen, wie immer er möchte. Und wenn AfD-Politiker oder Sympathisanten oder wie auch immer unter diesem Hashtag sich äußern, dann werden sie das tun. Aber ich habe sowieso ein Problem mit diesem die AfD. Also die AfD ist auch eine sehr, sehr heterogene Partei, die von rechtskonservativ bis rechtsradikal bis rechtsterroristisch Menschen als Mitglieder hat oder als Sympathisanten hat. Und das Ziel, finde ich, von Demokraten muss eigentlich sein, diese Partei zu spalten, also sie differenziert zu betrachten und Menschen, die dort aus noch demokratischen Beweggründen heraus aktiv sind, dass man denen sagt, Leute, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ihr eure konservativen Vorstellungen politisch einbringen könnt und überlegt euch mal, ob ihr wirklich in einer Organisation mit solchen sein wollen, die auch rechtsterroristische Gewalt nicht massiv bekämpfen oder sich nicht ganz deutlich dazu äußern.
Und die werden in dem Sinne dann schon von dieser Aktion ausgeschlossen?
Naja, die fühlen sich wahrscheinlich so. Also immer, wenn ich ja unter einen Label gesetzt werde, also die Linken, die Rechten, die AfD, die Ausländer, dann fange ich an, mich zu solidarisieren und differenziere dann selber nicht mehr. Hm. Und das sollte man, wenn man da kritisch dem gegenübersteht, sollte man das vermeiden.
Was ich an der ganzen Aktion auch schwierig finde oder zumindest bedenklich ist, wir haben jetzt den Donnerstag der Demokratie, morgen ist Freitag. Hm. Ja, und wir reden hier von einem Hashtag, also von einem digitalen Protest. Ist Ihr Gefühl, dass damit... Oder andersrum, ich sage es so, das ist mein Gefühl, dass damit eh nur diejenigen erreicht werden, die eh schon wohlwollend dem gegenüberstehen.
Aber das ist immer so eigentlich. Und ja, das macht eine Aktion, finde ich, nicht schlechter. Also auch Fridays.
Aber macht das die Aktion nicht harmlos dann?
Das weiß ich nicht. Also auch Fridays for Future erreicht ja im Prinzip nur diejenigen, die eh schon ihrer Meinung sind. Also, eigentlich jede politische Demonstration erreicht in erster Linie mal diejenigen, die auch schon dieser Meinung sind. Das macht sie aber aus meiner Sicht nicht falsch, weil wenn sie eine Wucht entfaltet, also wenn sie darüber hinaus dann bekannt wird, wenn darüber berichtet wird, wenn darüber gesprochen wird, besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass daraus ein gesellschaftlicher Diskurs wird. Und ich finde, die Idee von Heiko Maas zu sagen, wir stellen mal diejenigen in den Mittelpunkt, die jeden Tag ganz unmittelbar in ihrem Dorf, in ihrer kleinen Gemeinde, in ihrer Kleinstadt diesen Anfeindungen ausgesetzt sind, das ist natürlich absolut richtig. Es darf natürlich nicht einfach nur ein Tag im Netz passieren, sondern es muss im Grunde genommen täglich und zwar sowohl von der Politik als auch von den Bürgern passieren.
Und die Kritik daran ist natürlich auch, jetzt haben wir von mir aus diesen Tag der Netzsolidarität, aber gleichzeitig haben natürlich auch die Kommunen damit zu kämpfen, dass Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, dass denen oftmals auch die Gelder fehlen, um dann tatsächlich vor Ort auch etwas umzusetzen.
Absolut, natürlich. Wenn man es von der Seite her betrachtet, muss man natürlich sagen, wichtiger als so ein Hashtag Donnerstag für Demokratie ist natürlich, dass konkrete Maßnahmen unterstützt werden, dass diese Politiker, die Anfeindungen bekommen, geschützt werden, sowohl von der Zivilgesellschaft als auch von der Polizei und so weiter und so. Das sind die entscheidenden Dinge, an denen sich dann auch Politik am Ende messen lassen muss. Also die Tatsache, ob man sich aufrecht gegen rechts engagiert, hat relativ wenig mit einem Hashtag zu tun und sehr, sehr viel mit konkreten Maßnahmen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht.
Wir haben eingangs schon über Walter Lübcke gesprochen, der ermordete CDU-Politiker, und heute gab es zwei weitere Festnahmen. Das ist vor allem interessant vor dem Hintergrund, dass heute der Verfassungsschutzbericht veröffentlicht worden ist. Und ich erinnere mich an vergangene Jahre. Da war das immer, fand ich zumindest, relativ abstrakt. Große Zahlen, beklemmende Zahlen, aber es waren immer Zahlen. In diesem Jahr habe ich das Gefühl, durch den Mord sind die Zahlen konkreter geworden. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen würden?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es so eine unmittelbare zeitliche Übereinstimmung gibt. Ich weiß nicht, wenn der Bericht vielleicht in einem halben Jahr gekommen wäre, hätte man darüber schon wieder anders gesprochen. Aber es ist ja gut, dass es so ist. Also, dass so ein Bericht nicht mal nur auf dem Hintergrund von Zahlen wahrgenommen wird, sondern dass man diesen unmittelbaren Eindruck dazu hat und dann dadurch die Dramatik ja nochmal ganz anders deutlich wird.
Die Dramatik ist ja auch insofern wichtig, denn es derzeit gelten laut dem Bericht 24.100 Personen als rechtsextrem. Rund die Hälfte davon wird als gewaltbereit eingestuft. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, die war heute dabei, als dieser Bericht vorgestellt worden ist. Jetzt ist sie bei uns. Frau Geuter, der Bundesinnenminister hat den Bericht vorgestellt. Was war Ihr Eindruck? Hat er auch schon Lösungen präsentiert? Wie wirkt dieser Bericht auf ihn?
Also er hat sich erstmal eindeutig besorgt gezeigt, dieser Anstieg der Zahlen, das ist ja eine Entwicklung, zuletzt sind die Zahlen 2014 zurückgegangen und seitdem immer leicht angestiegen und es gibt eben diese sehr hohe Gewaltbereitschaft, die Sie schon genannt haben, gemischt auch mit einer hohen Waffenaffinität. Darüber hat sich Horst Seehofer besorgt gezeigt und hat sich sehr bemüht, sich handlungsbereit zu zeigen. Hat angekündigt, sein Haus werde alle Register ziehen, die ihn kennen würden, wüssten, was das heißt. Er hat zum einen nochmal wiederholt, dass er eine Verschärfung des Gesetzes für das Bundesamt für Verfassungsschutz will, das heißt mehr Kompetenzen, Online-Durchsuchung und anderes für das Bundesamt. Und konkret zum Rechtsextremismus hat er eben nochmal angekündigt, mögliche Vereinsverbote zu prüfen und hat ausdrücklich auf Nachfrage auch gesagt, dass sein Haus prüft, den Artikel 18 Grundgesetz wieder zu aktivieren. Das heißt, Anträge beim Bundesverfassungsgericht zu stellen auf Grundrechtsverwirkung, was bisher noch nie geklappt hat. Die 4 Versuche waren erfolglos. Seehofer sagte nun, er wisse, das habe hohe verfassungsrechtliche Hürden. Aber der Vorschlag kommt ja von Peter Tauber, dem früheren CDU-Generalsekretär, Abgeordneter. Und ein Abgeordneter habe das Recht, dass man sich damit beschäftigt.
Was ist Ihr Eindruck? Sind das nun, das ist ja ein ganzer Katalog an Maßnahmen, ist das auch ein Maßnahmenkatalog, von dem Seehofer tatsächlich überzeugt ist? Oder ist das tatsächlich erst einmal ein Auflisten von Dingen, auch um die Öffentlichkeit ein Stück weit beruhigen zu wollen?
Das Gesetz für das Bundesamt für Verfassungsschutz, das will er lange, davon ist er überzeugt. Andere Ansicht bisher, die SPD, es steht auch so nicht, diese Kompetenzen stehen auch so nicht im Koalitionsvertrag. Es ist auch erstmal aufgekommen, nicht zielgerichtet gegen den Rechtsextremismus. Vereinsverbote, da geht es vor allem um Combat 18, also um den sozusagen militanten Arm von der bereits verbotenen Organisation Blood and Honor. Das ist sicherlich auch eine ernsthafte Prüfung. Ich weiß nicht, wie ernst Seehofer diese Frage der Grundrechtsverwirkung nimmt. Ich halte das für keine tragende Idee.
Frau Götter, was ich mich gefragt habe, ist, sind diese Maßnahmen, die Seehofer jetzt vorschlägt, also die kann man im Einzelnen ja so oder so bewerten, aber die entscheidende Frage ist doch, ob in den Sicherheitsbehörden die Einschätzung darüber, wie gefährlich der Rechtsextremismus tatsächlich ist, ob die da vorhanden ist oder ob da immer noch sozusagen der islamistische Terror, der Linksterrorismus so im Vordergrund ist und im Fokus ist.
Das ist die Frage. Es ist gestern bekannt geworden, dass das Bundeskriminalamt mit Gefährdern aus dem rechtsextremistischen Bereich anders umgeht als mit islamistischen Gefährdern, die weniger streng unter die Lupe nimmt. Gleichzeitig hat sich unheimlich viel getan, seit die Morde des NSU bekannt wurden. Das hat auch Thomas Haldenwang heute nochmal aufgezählt, hat auch gesagt, das geschah alles unter der Ägide seines Vorgängers, Hans-Georg Maaßen. Aber so richtig ernst ist mein Eindruck, nimmt man im Bundesamt für Verfassungsschutz den Rechtsextremismus eher seit Haldenwang am Ruder ist.
Und jetzt haben wir eben auch noch dieses, das haben wir eingangs diskutiert, Brigitte Ferle und ich, die Frage, dass der Mordfall an Walter Lübcke eben dann doch nochmal eine neue Dringlichkeit suggeriert, zumindest in breiten Teilen der Öffentlichkeit. Ist das heute nochmal Thema gewesen bei dieser Vorstellung des Berichtes, Frau Geuter?
Ja, Seehofer hat eben nochmal gesagt, das ist eine Zäsur, weil eben mit einem Repräsentanten des Staates wir alle, hieß es ja vorher auch schon, angegriffen würden. Ich glaube schon, dass er das tatsächlich so sieht.
Darf ich noch eine Sache anmerken? Also was ich mich auch gefragt habe, ist, ob die Maßnahmen, die jetzt überlegt werden, ob die eigentlich auf diese Form des Terrorismus, der sich ja hauptsächlich im Netz organisiert oder im Netz propagiert wird, ob man darauf antworten kann, wenn man jetzt über Vereinsverbote und dergleichen spricht. Weil das war ja jetzt in diesem aktuellen Fall, hätte man den mutmaßlichen Täter gar nicht gefunden über ein Vereinsverbot.
Im Gegenteil. Das ist immer die Schwierigkeit bei Vereinsverboten, dass die Leute dann möglicherweise erst recht in den Untergrund gehen. Und solange sie noch irgendwie organisiert, sichtbar organisiert sind, man eben auch Strukturen besser erkennt. Das ist eine zweischneidige Sache. Das muss nicht dagegen sprechen, aber das ist immer eine zweischneidige Sache. Was das Netz betrifft, ist ja die Online-Durchsuchung und auch die Quellentelekommunikationsüberwachung zielt ja eben gerade auf Tätigkeiten im Netz. Das ist eben jetzt auch Seehofers Argument.
Heute will der Bundestag abschließend über die Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht beraten. Und worum es da genau geht, das fasst uns jetzt erst einmal, bevor wir darüber reden, Janina Lückhoff zusammen.
Stimmt das Parlament heute zu, gelten künftig strengere Bedingungen, wenn ein Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen oder behalten will. Deutsche, die sich im Ausland einer Terrormiliz bzw. einer terroristischen Vereinigung anschließen, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie noch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Allerdings darf diese Regelung nicht rückwirkend angewendet werden. Sie gilt also nicht für sogenannte IS-Rückkehrer mit Doppelpass. Darüber hinaus werden die Regeln für die Einbürgerung verschärft. So kann ein Ausländer erst einen deutschen Pass bekommen, wenn seine Identität und seine Staatsangehörigkeit geklärt sind und wenn, Zitat, seine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gewährleistet ist.
Und genau das ist dieses diffuse Kriterium, von dem ich gesprochen habe. Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse. Damit ist die Vielehe gemeint. Das ist nichts Deutsches, gehört nicht zu deutschen Lebensverhältnissen. Das steht da aber so nicht drin, sondern es steht relativ abstrakt drin. Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse. Was halten Sie davon?
Also wenn es um die Vielehe geht, muss ich sagen, ich bin natürlich auch gegen die Vielehe und sie widerspricht unseren Gesetzen. Ich glaube aber, dass es ein ziemlich marginales Problem ist. Ich weiß nicht genau, wie viele Fälle von Vielehe es in Deutschland gibt, aber ich würde jetzt mal bezweifeln, dass es eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie ist. Und es ist dann immer schwierig, Gesetze zu machen, von denen sich sehr viele Menschen möglicherweise gemeint fühlen und gar nicht gemeint sind. Also ich glaube nicht, dass diese Regelung dann das Klima verbessert zwischen Migranten und schon immer hier Lebenden. Und deswegen, also würde ich sagen, warum? Es ist so ein bisschen vordergründig. Also es scheint so eine Stimmung bedienen zu wollen, gegen die man gar nichts sagen kann. Also dagegen, dass man gegen Vielehe ist, kann man eigentlich gar nichts sagen, sage ich auch gar nichts. Hm. Aber ich würde mir wünschen, dass wir deswegen keine Gesetze ändern.
Kritik daran kommt von vielen Menschenrechtsorganisationen, ja, unter anderem auch von den Grünen. Von der FDP kommt Zustimmung. Da heißt es zum Beispiel, es ist richtig klarzustellen, dass eine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse die Voraussetzung für eine Einbürgerung ist. Und damit kann man ja grundsätzlich eigentlich auch nicht dagegen sein.
Naja, was heißt aber die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse? Ich würde immer sagen, in einem Gesetz, das Einbürgerung regelt, muss ganz klar festgelegt sein, dass sich derjenige, der eingebürgert werden möchte, an die deutschen Gesetze hält, dass er das Grundgesetz respektiert, dass er auf dem Boden der deutschen Gesetze steht, dass er grundsätzliche Vorstellungen unseres Lebens von Gleichberechtigung und so weiter respektiert. Aber die sind alle in Gesetze.
Das steht ja schon.
Genau, die sind alle in Gesetze gegossen.
Ja.
Also darüber hinaus so eine weiche, schwammige Formulierung zu nehmen, von der niemand weiß, was sie bedeutet. Heißt das jetzt, dass man Weihnachten feiert, dass man Ostern in die Kirche geht, dass man irgendwie bestimmte Feste mitfeiert oder sich an bestimmte Regeln hält, die nicht gesetzlich geregelt sind, sondern eher so kulturell sind? Und da hätte ich doch, würde ich doch sehr, sehr große Fragezeichen dran setzen. Ich weiß, dass es anstrengend ist, mit Menschen zusammenzuleben, die anders denken, anders fühlen, eine andere Historie haben. Aber ich glaube, um diese Anstrengung kommen wir hier alle nicht rum. Und es hilft überhaupt nichts, das gesetzlich ausschließen zu wollen.
Die Kritik an dieser Formulierung ist unter anderem auch, dass dadurch ein Leitkulturparagraf eingeführt werden sollte. Und das ist ja dieser Begriff Leitkultur, der wabert ja immer wieder durch unsere Diskussion. Das ist ja auch im Rahmen der Flüchtlingssituation seit 2015 immer wieder hochgekommen. Und da könnte man natürlich sofort vermuten, und diese Vermutung steht auch im Raum, dass das mit Absicht so formuliert worden ist.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass damit im Grunde eine gesellschaftliche Stimmung beantwortet werden soll. Ich will jetzt mal nicht bedient sagen, aber dass damit auf eine gesellschaftliche Stimmung geantwortet werden soll. Also auf die Ressentiments, auf die Ängste und so weiter, dass man sagt, da ziehen wir eine Sicherheitslinie ein und ihr braucht euch nicht fürchten, ihr Volk, die ihr besorgt seid. Wir sorgen dafür, wir Politik, wir sorgen dafür, dass sozusagen alles, was wir unter Deutsch verstehen, dass das auch erhalten bleibt. Also so ist, glaube ich, die Absicht. Ich glaube nur, dass die Wirkung eine ganz andere sein wird. Die Wirkung wird sein, dass man sich mehr noch voneinander entfernt, weil in dieser Regelung steckt keine Ermutigung zur Auseinandersetzung, sondern es steckt da drin eigentlich eine Beruhigung, sich zurückzuziehen auf das, was schon immer war und sich nicht Mühe zu geben, miteinander auszukommen.
Und jetzt, Frau Ferle, wollen wir sprechen über den Volkseinwand. Das ist ein Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, heute gemacht in der Zeit. Und was er sich darunter vorstellt, ist folgendes. Die Idee sieht vor, es Bürgern zu ermöglichen, über alle Gesetze des Landtages noch einmal abstimmen zu können, außer Haushaltsgesetze. Und der Artikel von ihm, der Essay, der endet mit den Worten: Mit dem Volkseinwand geben wir dem Volk das letzte Wort. Ist das eine gute Idee?
Das Volk hat so oder so immer das letzte Wort, weil es nämlich wählt. Deswegen würde ich schon mal sagen, das hat mit dem Volkseinwand gar nichts zu tun. man kann gar nicht dagegen sein, dass das Volk gefragt werden soll. Dafür haben wir eigentlich ein sehr ausgeklügeltes parlamentarisches Verfahren. Und wir haben auch ein sehr ausgeklügeltes Verfahren dafür, welche Abgeordneten ins Parlament kommen. Die kommen nämlich aus Wahlkreisen, wo sie sich auskennen, wo man davon ausgehen könnte eigentlich, dass sie die Dinge, die die Menschen dort bewegen, auch in ein parlamentarisches Verfahren einbringen. Wir haben Möglichkeiten der plebiszitären Demokratie. Es gibt Volksentscheide. Jedes Thema kann im Grunde genommen von Bürgern auf die Tagesordnung eines Parlaments gesetzt werden. Also mir leuchtet nicht so ganz ein, welche ganz neue Qualität dieser Vorschlag jetzt im Sinne von mehr Mitspracherechten eigentlich haben soll. Hm. Im Gegenteil, ich finde, die Tatsache, dass Kretschmer sagt, jeder Bürger kann jedes Gesetz, was ein Parlament gemacht haben, im Nachhinein anfechten. Das entwürdigt irgendwie so ein bisschen die Arbeit der Parlamentarier selber. Also im Grunde sind sie dadurch überflüssig.
Kretschmer argumentiert anders. Er sagt, er glaubt, es würde die Akzeptanz politischer Entscheidungen fördern, weil die Parteien sich auch besser erklären müssten und eben nicht nur alle paar Jahre, wenn dann auch ein Wahltermin dasteht.
Aber wenn das so ist, wenn die Parlamentarier sich jetzt nicht gut erklären, dann haben die Menschen die falschen Parlamentarier gewählt. Also ein Parlamentarier muss sich erklären. Im besten Falle ist er sogar direkt gewählt von seinem Wahlkreis. Also er kennt all die Leute, die ihm seine Stimme gegeben haben oder ihre Stimme gegeben haben. Und das verpflichtet ihn dazu, in seine Beratungen, in seine Arbeit als Parlamentarier diese Wünsche alle mit einzubeziehen. Parlamentarismus heißt ja aber gerade, dass Vorstellungen und Wünsche ausbalanciert werden. Also dass es eben unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo in einem parlamentarischen Verfahren, in Ausschüssen, in langwierigen Diskussionen, die auch alle öffentlich sind, die unterschiedlichen Interessen miteinander verwoben, gegeneinander abgewägt werden und am Ende etwas rauskommt, wo man sagen kann, okay, das ist das, was die Parlamentarier der unterschiedlichen Fraktionen mit bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.
Hm. Ich glaube, das würde Michael Kretschmer genauso sehen wie Sie. Er würde nur einfach sagen, warum eben nur so in diesen großen Abständen? Warum nicht auch die Entscheidungen öfter erklären müssen, genauer erklären müssen? Und wie ich ihn verstehe, da in seinem Essay sagt er auch, dadurch ist erst echte Präsentation und Repräsentation möglich, naja, weil sie eben permanent wäre.
Das mag so sein. Jetzt wollen wir aber mal darauf schauen, was passiert denn eigentlich genau? Also ein Gesetz ist verabschiedet, so wie er es vorschlägt, dann können 5% der Bürger entscheiden, darüber möchten wir nochmal abstimmen. Dann wird darüber abgestimmt und dann wird mit einer einfachen Mehrheit entschieden, ob das Gesetz abgelehnt wird oder nicht. Da gibt es dann kein Quorum mehr, das habe ich jedenfalls nicht gefunden in seinem Bericht. Das heißt also, meinetwegen 7% der Wahlberechtigten stimmen dann nur ab, weil sich mehr gar nicht dafür interessieren. Und dann können 3,5 oder 3,6% sind dann eine Mehrheit und können dieses Gesetz kippen. Ich weiß nicht, also ich fürchte, dass sich über so eine Regelung sehr viel Partikularinteressen, also Einzelinteressen dann organisieren und nicht unbedingt dann eine breitere Zustimmung der Bürgerschaft eines Bundeslandes für ein Gesetz erzielt wird.
Wenn wir jetzt mal das ganze Volksveto nennen, dann klingt das natürlich erstmal gut. Es klingt nach Mitmachen, das klingt nach Kontrolle. Jetzt ist es aber natürlich so, man muss das wissen, im September ist in Sachsen auch eine Landtagswahl und Michael Kretschmer hat da sehr damit zu kämpfen, dass die CDU stärker sein wird als die AfD. Was glauben Sie, welche Rolle spielt das für diesen Vorschlag jetzt?
Das spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Also er hat ja selber auch gesagt in diesem Text, den er geschrieben hat, das sei eine Idee, die habe er aus diesen Gesprächen, aus diesen Bürgerdialogen mitgenommen. Ich finde das auch nicht per se verwerflich, dass ein Politiker sich überlegt, mit welchen Ideen kann ich die Leute davon überzeugen, mich zu wählen. Ich frage mich nur, was das nachher dann wirklich bewirkt und ob er sich selber und der parlamentarischen Demokratie in Sachsen da einen großen Gefallen tut.
Wenn wir über Flüchtlinge reden, dann reden wir auch sehr oft über Fluchtursachen und dann ist ein Stichwort oft Fluchtursachen bekämpfen. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, der hat jetzt folgenden Vorschlag. Es geht um eine konsequentere Familienplanung. Er sagt, es geht um Afrika. Wir müssen mit unseren afrikanischen Partnern über das Thema Geburtenkontrolle stärker ins Gespräch kommen, um der Bevölkerungsexplosion dort entgegenzuwirken. Mein erster Impuls war, die Afrikaner, also die verschiedensten afrikanischen Staaten, die werden sich bedanken, solche Tipps aus Europa zu bekommen.
ich halte das auch für absoluten Unfug. Das muss ich mal in dieser nicht gerade sachlichen Art und Weise sagen. Also es hat Gründe, warum Gesellschaften viele Kinder haben. Also warum Frauen in Gesellschaften viele Kinder bekommen. Die häufigste Ursache ist Armut. Weil Kinder in vielen Staaten, die eben keine Sozialversicherung haben und so weiter, die einzige Versicherung sind, die Menschen haben. Und deswegen bekommen sie viele Kinder, weil sie wissen, viele Kinder erhöht ihre Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich um sie kümmert, wenn sie alt sind. Also das ist eine ganz rationale Angelegenheit, warum es Gesellschaften gibt, wo sehr viele Kinder geboren werden und andere wiederum nicht. Und die einzige Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ist, dass man diese Gesellschaften, diese Staaten unterstützt in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung. Und da gehört natürlich auch sowas wie Beratung dazu von Frauen. Das ist ja völlig unbenommen. Das passiert ja auch in vielen Entwicklungsprojekten, dass Frauen beraten werden über Verhütung und so weiter und so weiter. Aber was heißt denn Geburtenkontrolle? Soll das eine Ein-Kind-Politik wie in China sein? Oder, also das ist, glaube ich, kein wirklich guter Vorschlag, um Vertrauen zu schaffen im Verhältnis zwischen Europa und diesen Staaten.
Christos Stylianides heißt der EU-Kommissar und er sagt, ich will hier keinenfalls eine Familienplanung, wie es die Chinesen machen mit ihrer Ein-Kind-Politik. Niemand will ein solches System für Afrika. Wie Sie gerade schon gesagt haben, was soll es denn sonst für ein System sein? Allerdings habe ich mich dann auch nochmal in meinem zweiten Gedanken gefragt, war meine Empörung darüber vielleicht doch ein Stück weit zu schnell, weil natürlich das Problem, Sie haben gerade gesprochen, es gibt viele rationale Gründe für Kinder, es hat natürlich aber auch schon ein Grund oder ein Problem vieler afrikanischer Staaten ist tatsächlich die massive Überbevölkerung.
Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, natürlich. Die Frage ist doch, womit kann man diese Überbevölkerung eindämmen? Was ist die adäquate Antwort darauf? Und einfach sozusagen so ein Fehlverhalten zu konstruieren und zu sagen, ihr müsst jetzt von dieser hohen Geburtenziffer runterkommen. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn man auf der anderen Seite weiß, es hat Gründe und Ursachen. Und wenn man sagt, man macht mehr Familienberatung, man stärkt die Frauen in diesen Ländern, man verbessert die Gesundheitsvorsorge, man versucht, die soziale Situation zu verbessern durch Entwicklungsprojekte, man fördert die wirtschaftliche Entwicklung dieser Staaten. Alles wunderbar, weil das in Folge dann dazu führen wird, dass die Frauen nicht mehr so viele Kinder bekommen.
Brigitte Ferle ist bei uns nach wie vor zu Gast, die Journalistin. Und Frau Ferle, jetzt muss ich Sie leider enttäuschen. Ihr Vorname steht nicht auf der Liste besonderer Vornamen, die die Gesellschaft für deutsche Sprache heute veröffentlicht hat. Sind Sie enttäuscht?
Nein, mein Vorname stand, glaube ich, noch nie auf so einer Liste. Es ist gewisserweise ja, Brigitte ist so ein Allerweltsname und trotzdem relativ selten, wie ich in der Vergangenheit festgestellt habe. Ist, glaube ich, Ende der 50er Jahre, also zu meiner Geburtszeit, ein paar Mal vergeben worden, aber war dann nicht mehr so populär.
Sind Sie Fan von Game of Thrones?
Nein.
Gut, dann können Sie nichts mit Tyrion anfangen oder mit Daenerys oder mit Arya. Das sind alles so Namen aus dieser Liste. Mhm. Aber Sie können bestimmt was anfangen mit Adonis oder Poseidon oder Apollo. Wir haben auch Wendelbert oder Kurdistan. Welcher ist der Beste?
Keiner davon. Also ich teile ja die Einschätzung, die ja auch viele Fachleute haben, dass man Kindern nicht so exotische Namen geben sollte, damit sie irgendwie die Möglichkeit haben, sich möglichst breit zu entwickeln. So ein Name prägt ja auch in gewisser Weise. Und wenn man damit so exotisch alleine ist in einer Kindergruppe oder in einer Schulklasse, ich glaube, das hilft den Kindern überhaupt nicht. Das ist immer der Eitelkeit der Eltern geschuldet und denkt nicht ans Kind.
Frau Ferles, damit ist unsere Sendung vorbei. Danke, dass Sie bei uns waren heute.
Dankeschön, ja.